Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und am anderen Ende des Internets sitzt der Tobi B. Schöne Grüße.
Aber wirklich am ganz anderen Ende des Internets.
Ja, das geht ja nur von Süddeutschland bis Norddeutschland.
Richtig. Und dann ist das Internet zu Ende.
Da ist das Internet zu Ende. Das ist das deutsche Internet. Dann hat aber jedes andere Land hat ja auch ein Internet. Und das ist verbunden mit einem Kupferkabel und deswegen haben wir dieses weltweite Netz.
Ich glaube es nicht.
Ja, das wissen ja viele gar nicht. Alles fängt hier an. Deswegen ist es halt echt schlecht, wenn ich mal was runterlade, dann ist einfach weltweit, ist meistens lahm dann.
Weltweit?
Mhm. Ja, wenn jetzt woanders jemand was
runterlädt. Von YouTube runter und dann zack, fertig, Facebook abgestürzt, weil,
ja, weiß ich nicht. Ja, einfach alles dicht dann, ne? Ich meine, man wollte ja Kupfer, man hätte ja Glasfaser, aber das ist eine Geschichte für einen anderen Podcast. Das passiert so oft. Aber gut.
Hi Phil!
Ja, wie geht's dir denn an diesem sonnigen Sonntag? Komisch, es sind immer sonnige Sonntage zuletzt.
Herrlichst geht es mir. Mir hat das Podcasten richtig gefehlt. Ich habe Entzugserscheinungen bekommen, Pickel auf der ganzen Haut, einfach nur, weil ich nicht podcasten konnte die letzte Woche.
Um Gottes Willi, das klingt ja richtig hart. Ich hoffe, du hast dich erholt und bist jetzt fit und zu allen Schandtaten bereit.
Oh, das sowieso.
Oh. Ja, wir haben ja Großes vor. Wir wollen jetzt dann die vergangene Saison nochmal richtig abschließen mit einem kleinen Saisonrückblick. Wir haben ja in Episode 71 die Halbzeitshow gemacht, wo wir schon mal auf den bis dahin vergangenen Teil der Saison zurückgeblickt haben. Und jetzt gucken wir nochmal so im Ganzen, wie war es denn so, ne? So pro Team. Wie läuft so? Was haben die so an Punkten? Und was war vielleicht nicht so gut bei dem einen oder anderen Team oder Fahrer oder beidem. Und ansonsten haben wir natürlich auch zumindest ein klitzekleines Päckchen News dabei, denn das hätte auch ganz gut gepasst in die vergangene Episode, die ja hieß Offene Geheimnisse oder so ähnlich, ich weiß es gar nicht mehr genau, ist ja auch schon eine Woche her, mein Hirn ist ein Sieb. Und da hätte das ganz gut reingepasst, denn wir haben ja schon öfter darüber geredet, dass HWA letzten Endes das Vorbereitungsteam für den Mercedes-Werkseinsatz ab 2019 ist, ne? Und das hat sich jetzt offiziell bestätigt. Und Tobi, bist du überrascht?
Surprise, Motherfucker!
What?
Ja, nee, kein Stück bin ich überrascht.
Ja,
gar nicht so. Das genau. Haben wir ja seit Wochen und Monaten heruntergebetet. HWA ab Saison 5 mit Audi und BMW, eins von drei deutschen Teams. Und ab Saison 6 kommt dann der Mercedes-Werkseinsatz dazu, Porsche dann ebenfalls. Und ja, nee, war schon klar irgendwie, dass HWA jetzt einmal vorbereitend ist für Mercedes. Die haben ja seit Jahren die Verbindung. Eigentlich macht HWA alle Mercedes-Autorenneinsätze, außer vielleicht in der Formel 1. Tja, und eben auch ähnlich wie es in der DTM einige HWA-Teams gibt, die mit Mercedes-Autos fahren, fährt Mercedes eben in der Formel 1, Formel E, um Himmels Willen, in der Formel E.
Ist doch wärmer, als du gedacht hast.
Ja, ist ganz. Mein Hirn ist ein Sieb. Mhm. Ich habe den Satzanfang vergessen, ne? Aber hier, HWA macht Mercedes-Werkseinsatz.
Tja, so viel dazu, ne?
So viel dazu. Es gibt noch ein bisschen Unterstützung. Die kommen dann von HPP aus England. Die Jungs und Mädels, die beim Formel-1-Team arbeiten und da seit Jahren Know-how mit dem ERS-System gesammelt haben, aus Brackley und aus Brixworth und wie sie die Orte alle so heißen. Naja.
Aber wer fährt, ist immer noch nicht klar, ne? Also wir haben ja über die Möglichkeiten schon mal so rumkolportiert, aber gesagt hat noch niemand, was jetzt tatsächlich kommt, richtig?
Richtig. Weißt du, welche Fahrer so im Gespräch sind momentan?
Also Engel und Mortara.
Bestimmt, ja.
Und dann ist ja noch die DTM-Riege, die irgendwie angeklopft hat. Sind die nicht auch Wookie-Test gefahren? Zumindest Paffett ist ja auch Wookie-Test gefahren. Der ist ja mit in der Geschichte irgendwie drin, ne? Und Paule Di Resta, habe ich gehört und gelesen, ist wohl auch einer der Kollegen, die sich interessieren für die Formel E. Und das nämlich ist halt ja kluger Typ offensichtlich. Dann könnte auch woanders sich für eine andere Serie interessieren. Aber nein, die gucken schon in die richtige Richtung, wenn du mich fragst.
Di Resta ist sogar auch in Marokko gewesen. Der hat Jaguar getestet.
Ah, Jaguar hat ja bei uns im Team auch einen ganz besonderen Stellenwert. Stimmt's, Tobi?
Och, mein liebstes Lieblingstyp.
Wird ihm immer warm ums Herzchen bei Jaguar.
Als wäre es nicht schon warm genug um mein Herzchen bei den Temperaturen draußen.
Ja. Es wärmt dann auch noch von innen sozusagen.
Och. Aus allen Himmelsrichtungen kommt die Wärme auf mich zugeströmt.
Großartig.
Mein geheimes Lieblingsteam, zumindest in der ersten Saisonhälfte, danach haben sie irgendwie abgebaut.
Ja, andere haben das andersrum gemacht und dann hinterher noch einen ordentlichen Topf dafür verdient. Aber da kommen wir ja dann nachher nochmal im Detail drauf. Aber ansonsten, was glaubst du? Engel, Mortara, Paffett, die Resta, sonst wer könnte wohl für HWA die Cockpits bestücken?
Das haben wir ja mit Tobi schon mal gehabt, in der großen Gerüchtesendung.
Ja, aber haben wir uns darauf geeinigt, wer wen da gesehen hat? Ich weiß es nicht mehr.
Riyad Rookies Revolution, Episode 87 hieß es.
Guter Titel.
Tobi meinte, super Titel, finde ich. Tobi Wirz meinte, dass er eher Mortara bei HWA sieht und Engel noch ein Jahr länger bei Venturi.
Ja, stimmt, du
und
Tobi hast Blum das andersrum. Ja, genau so war es, jetzt erinnere ich mich.
Mhm. Ja. Doch, sehe ich irgendwie auch immer noch andersrum.
Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich lasse das mal auf mich zukommen. Ich bin ja immer schlecht mit so Prognosen. Gerade wenn da Menschen involviert sind, da fällt mir das häufig schwer. Da sind zu viele Variablen, denn ich kann ja diese Leute gar nicht einschätzen, was die jetzt wollen und nicht wollen. Da kann ich ja auch nur raten. Und wer kann schon gut raten? Also ich nicht.
Manager müssen sowas können.
Raten?
Manager managen Leute und müssen mit, ja genau.
Ja, aber gut, aber die arbeiten ja, hoffe ich, auch mit Fakten. Ne? Die wissen ja Dinge, die ich nicht weiß. Wenn ich jetzt die Leute persönlich kennen würde und die Umstände und die Geschichte und was weiß ich was noch für Faktoren, dann könnte ich das vielleicht auch besser raten. Aber von da, wo ich bin, nämlich hier nördlich von München in einem kühlen Keller, während draußen gut über 30 Grad sind, von hier aus kann ich genau nicht sehen, wer wahrscheinlich das HWA-Fahrerduo sein wird.
Apropos Manager, das schieben wir nochmal eben rein. Es gab bei Andretti in der letzten Zeit den Abgang von dem alten Teammanager Rob Arnott, der seit Saison 1 dabei war. Der wurde jetzt ersetzt vom ehemaligen oder bis vor kurzem Techita-Teammanager Campbell Hobson.
Hobson.
Ja, ist aber in ein anderes Team rüber gehopst.
Ja, kann man mal machen.
Kann man mal tun. Weil war so eine schöne Vorlage gerade dafür für die Info. Absolut irrelevant, aber egal.
Naja, das kommt immer drauf an, das ist immer alles relativ. Ne? Für viele Leute ist das super relevante Information, für manche nicht so. Das muss dann am Ende jeder selber wissen.
Ich sehe bei HWA tatsächlich die Fahrerpaarung Maru Engel und Gary Paffett.
Ja, das ist lustig, bei Engel und Mortara bin ich mir auch nicht sicher, aber Paffett hätte ich auch gesagt.
Ja, und Mortara bleibt noch bei Venturi zusammen mit Felipe Massa. Oder Mortara und Paffett tauschen. Aber ich glaube, Engel geht zu HWA.
Ja, müssen wir mal fragen.
Warten und Tee trinken.
Mario Egel. Einfach mal abwarten oder mal anrufen. Oder wenn wir das nächste Mal in Monaco sind, klopfen wir mal kurz einfach.
Hast du die Handynummer vom Mario? Oder
ja.
Vom Gary? Oder vom Philippe? Oder
ja,
vom Edo?
Ich hab die alle. Ich muss aber raten. Ich kann mich nicht genau erinnern. Apropos erinnern. Wir haben ja gesagt, wir machen einen Saisonrückblick. Da ist ja auch viel mit Erinnern irgendwie, ne? Und da müssen wir mal schauen, wie klar unsere Gedächtnisse und Erinnerungen noch sind, wenn wir zurückdenken an die vergangene Saison. Ich meine, so richtig lange her ist sie ja noch nicht. Aber es sind doch einige Monde, die da ins Land gezogen sind während eben der Saison. Und wenn man darauf zurückblicken möchte, wir schauen nochmal irgendwie so ganz drüber, ne? Wir haben ja in der Halbzeitshow die erste Hälfte schon beleuchtet, aber wir machen jetzt nicht nur die zweite Hälfte, sondern schauen tatsächlich einfach mal so pro Team einmal quer über die ganze Saison. Und wenn wir dann so in 8 Stunden fertig sind, dann wisst ihr alles, was ihr vorher auch schon wusstet, aber es ist wieder frisch in eurem Gedächtnis und das ist doch eigentlich auch eine feine Sache. Und dann würde ich euch auch empfehlen, ergänzend zu dem, was ihr jetzt hier hört, wenn ihr das nicht schon gemacht habt, Tobi Wirzes Saisonrückblick in 4 Teilen mal zu lesen, denn das ist echt super, um dann das ganze Ding irgendwie so abzuschließen. Ja? Wenn du das gelesen hast, dann bist du wirklich fertig mit der Saison. Und den Nerven brauchst du erstmal einen Kaffee.
Das braucht man nach unserer Episode heute ganz bestimmt auch.
Meinst du? Ich glaube, das wird ausreichend unterhaltsam, da bleibt man auch so wach.
Okay,
also
aber ganz wichtig,
ja?
Ganz wichtig, nicht Podcast hören und Artikel gleichzeitig lesen.
Nee, das können die allerwenigsten. Also die Leute, die behaupten, sie sind multitaskingfähig, glaube ich, nein.
Ich habe sowas noch nie gesagt.
Nein, aber es gibt ganz viele, die behaupten das und müssen dann erst lernen, dass das eigentlich gar nicht stimmt. Man kann immer nur eine Sache wirklich hundertprozentig machen. Ne? Wobei, weißt du, Podcast und dabei was anderes machen, das geht ja, aber Podcast und dabei lesen, das halte ich für schwierig. Wobei ich Leute kenne, die tatsächlich im Büro sitzen und nicht Musik hören, um sich fokussieren zu können, sondern die hören einfach tatsächlich Leuten beim Podcast labern zu und schreiben dabei Code für Software. Also das könnte ich mal gar nicht.
Ich auch nicht.
Und da wäre mein Hirn einfach maßlos überfordert. Das ist schon überfordert, wenn bei der Musik, die ich beim Arbeiten höre, jemand singt. Dann bin ich schon ausreichend abgelenkt und kann mich nicht konzentrieren auf die eigentliche Arbeit. Ich höre sehr gerne Musik beim Arbeiten, aber da sollte nach Möglichkeit keiner singen, sonst wird das nichts.
In meinen Top-Hits 2017 bei Spotify, das ist jetzt auch schon 8 Monate her, aber da war ein Track, der dauerte ungefähr 40 Minuten. Einfach nur Wellengeräusche. Weil ich das immer zum Arbeiten gehört habe. Ich brauche immer irgendwas auf den Lauschern, aber bloß nichts mit Text.
Ja, siehste, sehen wir das doch gleich. Ich finde auch, dass es mit Musik kann man sich wunderbar fokussieren, weil es eben dieses, je nachdem, wo man gerade ist, hat man ja unter Umständen so einen steigenden und fallenden Geräuschpegel. Ne? Da sagt mal jemand was, da fällt was runter, irgendwo klappert was oder weiß ich nicht wie. Leute laufen und machen Türen auf und zu. Das lenkt mich viel mehr ab als tatsächlich Musik. Bis auf die Tatsache, dass niemand singen sollte. Aber gut, wie sind wir da hingekommen? Ich weiß es gar nicht. Ach so, dass ich nicht mehrere Sachen gleichzeitig kann. Jetzt fällt es mir wieder ein. Kurz vielleicht zum Vorgehen beim Saisonrückblick. Wir fangen sozusagen unten an in der Teammeisterschaftswertung und arbeiten uns nach oben durch. Und verlieren einfach so 3 bis 12 Worte zu jedem Team. Machen wir es so?
Machen wir so.
Na dann, mach den Anfang. MSNAD Andretti, Team Rote Laterne mit 24 Punkten in der Teammeisterschaftstabelle. Das war jetzt mal eine Saison zum Abhaken, oder?
Allerdings. Also wirklich eigentlich schon eine desaströse Saison, ohne wirklich irgendwann mal einen Hoffnungsschimmer gehabt zu haben, das ganze Team. Einmal natürlich mit ganz viel Pech, ganz besonders Antonio Felix da Costa. Das ist der Fahrer mit den meisten 11. Plätzen in der Formel E. Also der eine Platz hinter dem letzten Punkteplatzierung. Und allein im letzten Jahr war der bei 4 von 12 Rennen 11. Hat aber trotzdem 20 der 24 Andretti-Punkte geholt.
Na, guck mal an.
Ja, und um Antonio rum war irgendwie Fahrerrodeo, oder?
Ja, das ist natürlich auch kein gutes Zeichen. Ne? Das ist auch vielleicht nicht die beste Voraussetzung für eine gute Saison. Wenn man mal zurückschaut, 2-mal ist Kobayashi gefahren, 4-mal ist Sarrazin gefahren, 6-mal ist Blomqvist gefahren. Das sind eigentlich viel zu viele Fahrer für das zweite Auto. Und dadurch, dass da so viel verschiedene Leute drin sitzen, kann man auch eigentlich nicht damit rechnen, dass das tatsächlich hinten raus irgendwie ein gutes Ergebnis liefern könnte. Ne? Also das ist natürlich dann nochmal extra schwierig.
Ich habe mir die Ergebnisse mal aufgeschrieben. Kobayashis bestes Ergebnis war Platz 15. Sarrazins bestes Ergebnis Platz 12. Blomqvist Platz 6. Da Costa Platz 8 und Da Costa Platz 6. Das klingt jetzt nicht wirklich nach Top-Team, oder? Oder nach einem Team, was demnächst mal in Richtung Podium greifen könnte, ne?
Ja, nicht so richtig. Also Da Costa hat ja ein paar nette Duelle irgendwie geliefert. Da haben wir ja auch schon ein paar Mal in den Rennbesprechungen gesessen und haben gesagt, guck dir das an. Da ist doch bei Da Costa zumindest immer wieder mal ein bisschen aufgeblitzt. Ne? Da hat man dann ihn auf Position gesehen, wo man ihn eigentlich nicht erwartet hatte. Aber wie du schon gesagt hast, bestes Ergebnis Platz 6. Hongkong erstes Rennen, ist jetzt natürlich nicht gerade ein Meisterstück. Ne? Und vor allem, wenn man bedenkt, dass ja jetzt ab kommender Saison das Andretti-Team das BMW-Team sein wird, da bin ich dann schon gespannt, wie die da so auf den ersten Anlauf irgendwie reinkommen in die Saison. Denn da ist es eigentlich tatsächlich gut, dass sie zu diesem Zeitpunkt kommen, wo Auto neu, Batterie neu, Regel neu irgendwie herrschen, denn ansonsten wäre das wahrscheinlich echt ein hartes Brot und ein sehr trockenes für BMW. Die sind ja dann eigentlich aus dem Rennsport auch eher so die obere Hälfte der Tabelle gewöhnt. Ne? Die wollen da unten sicherlich nicht rumkriechen.
Ja, Andretti 2013 das allererste Team gewesen, was sich zur Formel E committed hatte. Ich glaube, das zweite war dann Abt, aber ganz am Anfang das allererste Team, vielleicht war es auch noch vor 2013, war Andretti. Und wie du jetzt sagst, mit so einer leider üblen Saison das letzte Jahr vor der Übernahme von BMW. Also man muss dazu sagen, Andretti ist noch nicht komplett verschwunden aus der Formel E. Die machen das so ähnlich wie Audi und Abt. Das ist, Abt ist immer noch das Einsatzteam gewesen von Audi. Obwohl der Audi jetzt so Stück für Stück auch die ganzen Abt-Ingenieure einkauft und denen neue Jobs anbietet. Aber so wird es jedenfalls anfangs aussehen. Andretti, das Einsatzteam von BMW. Trotzdem eben nicht mehr der Andretti Autosport-Renneinsatz. Keine gute Saison gehabt. Auto war irgendwie wie aus dem Vorjahr, ist immer hinterm Feld gewesen. Diese paar Aufblitzer, die du angesprochen hast, die müssen wir denen anrechnen, besonders der Costa, der ein toller Fahrer ist, aber mit dem Auto leider nie glänzen konnte im letzten Jahr. Tja, was sagen wir? 2 von 10 Punkten? 2,5 von 10 Punkten? So, ne?
Ja, irgendwie so. Also 24 Meisterschaftspunkte und in unserer internen Saison 4 Rückblick Punkteliste 2 von 10. Ne? Das finde ich irgendwie, ja, war stets bemüht, würde wahrscheinlich im Zeugnis stehen. Kam aber hinten nicht viel raus. Und ich glaube, es hat auch viel einfach mit diesem Hin und Her fahrermäßig zu tun gehabt. Denn so kannst du natürlich nicht kontinuierlich am Erfolg arbeiten, wenn immer wieder jemand anders im Auto sitzt. Das wird sicherlich jetzt anders werden unter der Führung von BMW. Und da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, das Auto sieht geil aus und dann werde ich lokalpatriotisch natürlich versuchen, ein gewisses Fantum für dieses Team zu empfinden. Mal sehen, ob das klappt.
Das geilste Auto in diesem Jahr war immer noch der weiße Dragon von José María López.
Da vertust du dich immer. Das ist der rote. Der rote Dragon ist das. Der weiße sieht so langweilig aus. Der rote, der Christbaumkugelrote Dragon, das ist einfach der niceste. Ist das der korrekte Superlativ von nice? Nice, nicer am nicesten, oder?
Würde ich auch sagen.
Ja, das Dragon-Team, Dragon Racing mit 41 Punkten, vorletzter der Teamwertungstabelle. Jetzt auch nicht gerade das, was man unter einer gelungenen Saison verstehen würde, oder?
Ja, unter einer durchweg gelungenen Saison auf jeden Fall. Zum Ende war es noch ganz passabel, fand ich. Aber naja, der Tiefpunkt war ganz einfach der Saisonauftakt. Hongkong, Platz 18 und 19 am Samstag und 18 und 15 am Sonntag. Neil Jani, damals noch im Cockpit gesessen, zweimal 18. in Hongkong, hat danach einen Image-Schaden befürchtet und hat das Team dann direkt zum dritten Lauf verlassen und, weiß ich nicht, aufgegeben.
Genau, und dann kam Lopez in sein Auto und dann hatte Gianni den Image-Schaden, weil es so aussah, als wäre er einfach eher der schlechte Fahrer gewesen. Ne? Das ist natürlich auch ein bisschen nach hinten losgegangen.
Ja, aber wirklich, seit Lopez ging es doch bergauf, oder?
Ja, ja.
Also, ich meine, das ganze Team war in Hongkong so weit von den Punkten weg, und gegen Saisonende regelmäßiger Top-10-Kandidat.
Auf jeden Fall.
Und das wohlgemerkt immer noch mit dem gleichen Antrieb wie Mahindra. Das ist komplett untergegangen. Also nicht exakt der gleiche. Die sind beide von Magneti Marelli, wenn ich mich nicht komplett irre. Das sollte ich vielleicht auch mal nachschlagen, ob die beide von Magneti Marelli sind. Ich glaube schon. Und die haben den quasi zusammen entwickelt. Da steht jetzt bei beiden ein anderer Name drauf. Aber es ist im Grunde genommen der gleiche Antriebsstrang gewesen. Nur Hinterradaufhängung und Software waren ein bisschen anders.
Ja.
Und trotzdem ein ganzer Haufen an Punkten hinter Mahindra geblieben. Aber meine Güte, sei es drum, zum Saisonende wurde es ja nochmal besser, oder?
Ja,
das war das Highlight von Dragon?
Da wurde ja tatsächlich noch ein Podium gefeiert. Ne? Platz 3 in Zürich für D'Ambrosio, da haben wir auch irgendwie mitgejubelt. Wir sind doch auch letzten Endes immer so Sympathisanten der Underdogs. Irgendwie ist das schon schön, wie viel unterschiedliche Sieger und Podiumsbesetzer letzten Endes diese Saison gesehen hat. Das, finde ich, macht den Sport ja auch so spannend. Ne? Das ist jetzt nicht so dieses einer gewinnt immer. Gibt schon ein paar starke Jungs in dem Feld oder starke Teams, wenn du so willst. Aber letzten Endes ist doch immer wieder mal jemand auf dem Treppchen gelandet, mit dem du vorher nicht gerechnet hast. Und einer von denen war eben auf Platz 3 in Zürich, der Herr D'Ambrosio. Das fand ich, war doch eigentlich eine ganz beachtliche Leistung.
Saisonfazit? 6 von 10 Punkten.
Jawohl, Stempel.
6 Punkte in der Teamwertung vor Dragon, die hatten 41. Jetzt mit 47 war dann Nio. Phil, was gibt's zu Nio zu sagen?
Viele haben Schwierigkeiten, die farblich zu unterscheiden von den Andretti-Autos. Das kann man dazu sagen. Das ist aber auch das Uninteressante, was man darüber sagen kann. Viel interessanter ist vielleicht, wenn man die beiden Fahrer mal betrachtet. Du hast es hier aufgeschrieben, Tovey, der unterschätzteste Fahrer im ganzen Feld. Da kann man natürlich drüber diskutieren, aber eine gewisse Wahrheit steckt da sicherlich drin. Der hat schon richtig was drauf, während sein Kollege Filippi doch meistens hinterhergefahren ist. Ne? Wir haben ja auch damals nach dem Berlin-Epris die Geschichte erzählt, wie Filippi irgendwie immer so weit hinter dem Feld hergefahren ist, dass er bei uns in der C-Tribüne jedes Mal, wenn er vorbeikam, so 3 Sekunden nach dem letzten in der Runde, einen extra Applaus bekommen hat, bis er dann irgendwann anfing, schneller zu werden und Leute zu überholen, wo dann daraufhin alle ausgerastet sind. Das war so mein Haupterlebnis rund um Filippi. Ansonsten ist da nicht so richtig was gelaufen. Ne? Der hat einen einzigen Punkt gesammelt in der ganzen Saison, nie besser als Platz 12 gewesen. Das ist jetzt nicht gerade eine Glanzleistung. Wohin gegen Turvey? Wie lief's denn bei Turvey?
Der war Weltklasse. Also Turvey überragend. Der ist bei jedem Qualifying bis Zürich in die Top 10 gefahren mit dem Auto. Wie gesagt, Filippi und auch vorher Ma, zu dem können wir auch nochmal gleich was sagen. Mhm. Die sind immer hinterhergeguckt und Turvey hat das Ding als einziger Fahrer bei jedem verdammten Rennen in die Top 10 geschoben. Bis auf dann in Zürich, da kam dann irgendwann Kontakt
zu seiner
Quali-Runde, war eine Wand im Weg. Aber eigentlich eine fast fehlerlose Saison, sogar, also auch die Rennergebnisse waren dann wirklich hervorragend in Mexiko-Stadt hinter Daniel Abt ins Ziel gekommen. Das ist in den ganzen Siegestrubel von Audi, der erste wirkliche Audi-Sieg des Jahres ja gewesen, komplett untergegangen. Aber Olli Turvey war da Zweiter in Mexiko. Also eine überragende Saison von einem unfassbar sympathischen Knaben. Der kann Auto fahren, der Junge, und hat jedes Quäntchen aus dem Nio rausgeholt. Und Marchenkwa, der da in Paris und New York City 2 eingesprungen ist beim Team. Einmal anstelle von Filippi, das zweite Mal anstelle von Turvey, der sich die Hand gebrochen hatte. Ach, Phil, der war, glaube ich, wie erwartet, ein Griff ins Klo, oder?
Ja, also ich weiß, er ist ja letzten Endes ist er immer so ein bisschen der Prügelknabe der Formel E, ne? So dieser, der Typ, der ab und zu mal reinkommt und dann nichts leistet und dann hinterher da steht wie so ein begossener Pudel, was dann aber am Ende dazu führt, gerade jetzt so nach New York und wo ist er gefahren? Paris, wo man dann irgendwann tatsächlich angefangen hat, so auch Mitleid zu empfinden für den Jungen, wo man sich immer fragt, ist er jetzt wirklich so schlecht oder hat er auch einfach viel Pech, ja? Und ich glaube, es ist so eine Mischung aus beidem. Er ist jetzt nicht der begnadetste Rennfahrer, aber so schlecht, wie er manchmal dasteht, ist er womöglich auch nicht, oder?
Er kann auch Auto fahren, sagen wir es so. Es tut mir immer leid, weil wir hacken so auf dem herum und in Paris lief es halt einfach nicht gut, weil er ein Inverterproblem hatte und das Auto liegen geblieben ist beim Start. Sobald er aufs Strompedal gegangen ist, lag das Auto und ist nicht mehr angegangen. Und das ist nach dem zweiten Reset erst wieder losgefahren.
Ja, da kannst du irgendwie nicht viel machen. Ja.
Nee, da kann man nicht viel machen und trotzdem war er eben, wie du sagst, der Prügelknabe. Aber die Pace hat einfach gefehlt im Vergleich zu Turvey ganz besonders. Ihm hat natürlich die regelmäßige Rennerfahrung gefehlt. Aber naja, Ma ist eben kein Vorzeigefahrer, leider. Es tut mir leid, wirklich, also jetzt ganz wirklich, es tut mir richtig leid, dass immer auf dem herumgehackt wird und besonders von uns, den haben wir echt hart rangenommen die Saison irgendwie.
Aber, ja, gerade diese Saison, glaube ich, da hat das drüber lachen vielleicht auch ein bisschen zu gehässig hier und da, aber das beruht ja letzten Endes auch auf den Leistungen der vorigen Saisons. Ne? Also diese Saison war ja wirklich nur Paris und da war das Auto kaputt und New York, da war er halt nicht gut. Aber Saison davor zum Beispiel ist er ja auch jetzt nicht die ganze Saison, aber 3 Rennen gefahren ohne Punkte. Und in Saison 2 unterwegs gewesen ohne Punkte. Also er hat halt einfach 9 Rennen zwar nur auf dem Buckel, aber auch nie was erreicht. Ja, das Beste, was war irgendwie mal kurz an einem Punkt gerochen mit Platz 11. Und dann eben tatsächlich aber auch nur gerochen, ja, nicht erreicht. Und das ist dann im Vergleich zu eben den meisten anderen, die in dem Rennzirkus unterwegs sind, ist es halt dann einfach echt wenig.
Zurück zum Team. Was geben wir Nio für eine Note?
Was geben wir Nio für eine Note? Ich würde sagen, 50%, oder? 5 von 10.
5 von 10. Ja, bin ich mit einverstanden.
Kann man machen. Wer kommt jetzt?
Gehen wir zum nächsten Team.
Jetzt kommt Venturi, 72 Punkte am Ende der Saison. Und Venturi, ja, man erwartet immer Großes. Aber es war zumindest hier und da doch auch zuweilen schwierig, ne?
Die hatten eine schwierige Saison, das stimmt. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Adjektiv dafür. Es war kompliziert. Die hatten bei den Vorsaison-Testtagen in Valencia, Timo wird mich lynchen für dieses Wort, der mag es gar nicht, wenn ich Vorsaison sage. Pre-Season-Tests in Valencia hatten die Probleme mit dem Getriebe. Da haben sich, weshalb auch immer, alte Teile mit reingeschlichen, die dann kaputt waren und dann ging eigentlich gar nichts mehr. Das bedeutet eigentlich, dass die in deren Entwicklungsprogramm gehörig zurückgeworfen wurden. Waren eben drei Testtage, die geplagt waren von diesen Getriebeproblemen. Und da haben wir alle gedacht nach Valencia, oh weh, das wird ja gar nichts. Und dann kommt Edo Mortara ins Auto in Hongkong und haut aber mal das Rennen, also das ein unfassbares Rennen. Ich mag nicht sagen, das Rennen seines Lebens, weil ich kenne zu wenig Race-Performances von Edo Mortara. Der ist bestimmt in der DTM immer gut gewesen. Aber sein zweites Formel-E-Rennen war das Hongkong 2 unfassbar. Da erinnern wir uns, glaube ich, noch alle dran, wie der das Feld anführt, nachdem ja Felix Rosenqvist sich in der ersten Runde gedreht hatte, nach dem komischen Safety-Car-Start, weil die Startampeln ausgefallen waren, hat irgendwann Mortara die Führung übernommen und bis zwei Runden vor Schluss noch das Rennen angeführt, bis er sich dann gedreht hat. Fahrerfehler, ganz klar. Aber diese Mortara-Show, die hat dann doch schon ziemlich Mut gemacht nach den Valencia-Tests. Aber danach kam irgendwie nur die große Leere. Also Mortara ist am Ende immer noch zweitbester Rookie gewesen nach Lotterer, hat 29 Punkte gesammelt, davon 18 dann allerdings schon aus dem Hongkong-Rennen. Also ja, mehr als die Hälfte. Tja, eine okaye Saison für Mortara. Überhaupt das ganze Team hat eigentlich eine okaye Saison gehabt. Eine ganze Menge ungenutztes Potenzial allerdings auf der Strecke geblieben. Es gab ein paar Highlights, allen voran Maro Engel mit einer überreifen Saison Platz 4 in Paris erfahren, richtig verdient. Dann ist Tom Dillmann noch eingesprungen in Berlin, erinnern wir uns, und in New York, weil Mortara nicht konnte wegen DTM und Dillmann hat wirklich geglänzt. Platz 4 in New York im zweiten Rennen. Dann gab es während des Jahres Riesenveränderungen. Einmal kam HWA ganz kurz vor der Saison ins Team. Dann wurde die Nachwuchsakademie gegründet. Dann hat Susie Wolf fürs letzte Rennwochenende auf einmal das Zepter übernommen als Teamchefin. Dann kommt jetzt nächstes Jahr Felipe Massa. Also Venturi hat sich wirklich, wirklich umgekrempelt in dem Jahr. Und ein paar Highlights gehabt. Allerdings eher nur so eine okaye Saison. Und wie ich gesagt habe, eher durchwachsen. Ganze Menge ungenutztes Potenzial auf der Strecke geblieben. Aber schlecht fand ich es jetzt nicht.
Ja, da
Sagen wir auch so 5 von 10 vielleicht?
Ja, würde ich auch sagen. Aber man hört es auch schon so ein bisschen an deiner Beschreibung und so an der Tonalität, so wie du Dinge sagst. Es hat auf jeden Fall Potenzial. Fühlt sich für mich so an. Ja, so objektiv ich das halt selber sagen kann. Da ist Luft nach oben. Und da gehe ich davon aus, dass man nächstes Jahr mit mehr als 5 Punkten rechnen kann. Nicht, dass diese Punkte bei uns irgendwas bedeuten würden für irgendjemand anderen außer uns, aber ich glaube, da ist noch mehr drin und kann mir gut vorstellen, dass sie da nochmal eine Schippe nachlegen können.
Freuen wir uns auf die nächste Saison.
Was glaubst du denn, wie es nächste Saison bei Jaguar läuft? Die haben ja nach jetzt in ihrer zweiten Saison richtig zugelegt und sind mit 119 Punkten deutlich vor Venturi einen Platz weiter oben gelandet. Und in deinen Notizen steht so nett, oder in unseren Notizen steht so nett, Tobis geheimes Lieblingsteam. Also wenn irgendwas nicht geheim ist, dann dass Jaguar Racing Tobis Lieblingsteam ist, oder? Das ist ja mal sowas von offensichtlich, das haben wir ausreichend häufig gesagt, ne?
Und, wirklich ist, ja, so ein Geheimtipp waren die schon immer.
Ja.
Also, sie sind nicht wirklich mein Lieblingsteam. Ich weiß gar nicht, was mein Lieblingsteam ist. Hast du ein Lieblingsteam?
Nee, eigentlich nicht. Es ist schon, das ist tatsächlich bei mir häufig, wie in anderen Rennserien in früher auch. Ich schaue schon sehr lange und auch sehr viel Motorsport, denn ich habe es eigentlich immer des Sports wegen geschaut, weil ich fand das technologisch spannend, ich fand die Rennen interessant und jetzt da irgendwie Teams oder Fahrer so als Fan zu begleiten, das war nie so richtig meins. Deswegen habe ich jetzt auch hier tatsächlich nicht so ein Lieblingsteam, aber es gibt natürlich Teams, die mir sympathischer sind als andere. Und ich mag schon Jaguar auch ganz gerne. Und ich könnte aber jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie Fan wäre oder es mein Lieblingsteam wäre. Und ich hätte jetzt auch kein anderes Team, das irgendwie mein Lieblingsteam wäre. Das ist so, ich mag es als Ganzes, weißt du? Die Formel E als Ganzes begeistert mich einfach jetzt über Jahre und das ist das, wovon ich Fan bin. Wer da jetzt fährt und wie die Teams heißen, das ist gar nicht so wichtig.
Amen, da hänge ich mich ran.
Oh, sehr gut.
Ja.
Aber kommen wir doch zurück zu Jaguar.
Genau, erzähl mal ein bisschen von denen.
Ja, fing ja erstmal gut an, ne? Und hörte dann aber auch relativ bald wieder auf mit lief gut. Also wir haben das hier zusammengefasst mit lief vielversprechend in der ersten Saisonhälfte, aber so ein bisschen Venturi-ähnlich sind dann einige Chancen ungenutzt auf der Strecke geblieben. So auf eine Runde war die Pace immer gut, aber die Effizienz über die lange Distanz hat dann doch häufig gefehlt und letzten Endes konnte man nicht so richtig fett Punkte einfahren, aber eben doch genug, um sich einen veritablen Platz in der Tabelle zu sichern in der zweiten Saison des Teams. Das ist ja jetzt natürlich nicht schlecht. Ne? Wir haben jetzt, wenn man mal schaut, in dieser Saison 119 Punkte gesammelt und in Saison 3 in ihrer ersten Saison 27 Punkte. Und wer gut rechnen kann, der weiß auf Anhieb, das ist eine Steigerung von 340%. Und das ist echt eine beachtliche Leistung. Da ist viel Stabilität, konsequente Weiterentwicklung, gute Fahrer, Team Spirit, da geht's einfach richtig bergauf. Und da erwarte ich nächstes Jahr tatsächlich auch noch einen weiteren Schritt nach oben, wenn ich ehrlich bin.
Nächstes Jahr Angriff auf die Top 3, meinst du? Oder Top 5, jetzt sind sie Sechster geworden.
Ja, also Top 5 gehe ich ehrlich gesagt tatsächlich aus, dass sie sich intern das Ziel setzen, an den Top 3 zu kratzen, das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Und, ne, da ist sicherlich ein gewisser Ehrgeiz dahinter und da wittert man bestimmt auch die Chance, was Größeres draus zu machen. Die Schritte, die sie gemacht haben, sind groß und sie erwarten sicherlich, wie Menschen so sind, aufgrund des Erfolgs, den sie jetzt erzielt haben, dass das auch so weitergeht. Ne? Und allein das kann einen ja schon mal beflügeln. Wenn er jetzt nicht von technologischer Seite irgendwie in was zwischen die Speichen gerät, kann ich mir schon vorstellen, dass da noch ein bisschen was geht.
Was nehmen wir für ein Fazit? Wie viele Punkte gibst du Jaguar?
Wir machen mal krumme Punkte jetzt, oder? Man rechnet ja gerne in Vierteln. Wir haben jetzt irgendwie so zwei Viertel gehabt, also die Hälfte bei Venturi und bei Nio. Und jetzt machen wir hier, würde ich sagen, so drei Viertel der vollen Punktzahl haben sie schon erreicht. Ne? So 7,5 von 10.
Bin ich dabei.
Kann man so stehen lassen, ne?
Kann man so stehen lassen.
Ja.
Weißt du, wer auch stehen gelassen wurde dieses Jahr?
Mhm. Der dreimalige Teammeister, Renault Edams.
Und zwar stehen gelassen von The Cheater.
Ja, ihrem Kundenteam. Das ist schon auch böse irgendwie, ne?
Naja, selber schuld, oder? Ich meine, die haben ja alle Karten in der Hand gehabt.
Ja.
Die haben gleichen Motor gehabt, gleiches Getriebe, gleichen Inverter, komplett das gleiche Auto eigentlich. Haben 22 Testtage vor der Saison haben dürfen, Renault Edams. Beziehungsweise Renault hat 22 Testtage bekommen und die alle mit dem Edams-Werksteam ausgetragen. Und Toshida keinen einzigen abgegeben. Müsste eigentlich ein Wettbewerbsvorteil sein. Aber es schien mir irgendwie so, als wäre die Entwicklung so irgendwie nicht stehen geblieben, aber als würde es so eine Obergrenze, so eine Decke für die Entwicklung. Stell dir vor, du hast ein Aquarium, ne?
Mhm. Glasdecke heißt und, es, ne?
Und das füllst du dann mit ganz viel klarem, gutem Entwicklungs
Wasser.
Wasser. und das Aquarium füllt sich und füllt sich. Und nach drei Saisons war eigentlich halt nur noch, waren da so zwei Finger breit noch Platz im Entwicklungsaquarium von Renault. Und die haben sie jetzt irgendwie aufgefüllt gehabt vor Saison 4 und dann war aber auch wirklich Grenze. Mehr ging nicht aus dem Auto rauszuquetschen. So wirkt es auf mich irgendwie. Mhm. Und deswegen war der Sprung von Saison 3 zu Saison 4 doch relativ klein. Die haben vor dem Jahr auch keine neuen Teile homologiert. War eigentlich eine Evolution vom Saison 3-Auto. Und tja, dann ging es los mit der Saison und haben gemerkt, oh, hätten wir vielleicht doch noch ein bisschen was umbauen müssen. Mit dem Chassis haben sie Probleme gehabt, in Hongkong erinnere ich mich dran. Das ist halt ein Einheitschassis, das ist im Jahr vorher schon ganz genauso gebaut gewesen. Die müssen den Antriebsstrang also ein bisschen umgeplant haben, schon noch, ein bisschen neu angeordnet. Und dann scheint doch allerdings das Chassis an einigen Stellen auf den Antrieb draufgedrückt zu haben und den damit beschädigt zu haben. Ob so stimmt, keine Ahnung, liegt bestimmt ganz falsch. Aber egal, die haben jedenfalls damit Probleme gehabt am Anfang. Dann fehlte tatsächlich die Pace, weil eben dieser Entwicklungssprung nicht mehr da war, wie bei anderen Teams. Ich erinnere mich da an die Szene von Rosenqvist gegen Buemi in Marrakesch, wie Frojo Felix Rosenqvist mit Leichtigkeit vorbeigehen konnte, was also ein Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre in 2017. Aber trotzdem muss man dann doch festhalten, die hatten ein paar Podien, oder? Marrakesch, Santiago, Mexiko-Stadt. Und dann ging eine Achterbahn los. Kam erst Pech, dann kam ein bisschen Formtief. Und erst so gegen Saisonende hat Renault Edams zurück zur Performance gefunden, fand ich.
Mhm. Ja, teammäßig gesprochen sehe ich das genauso. Was ich halt bei Renault ganz interessant finde, ist die Diskrepanz zwischen den beiden Fahrern. Wenn du dir Nico Prost im Vergleich zu Sebastian Buemi anguckst, auf der einen Seite bei Prost stehen 8 Punkte im Buch am Ende der Saison, während Buemi 125 eingefahren hat. Das ist halt schon beachtlich, ne?
Deftig ist das, ja.
Also es ist Tag und Nacht, das macht sich vom Unterschied her schon vergleichbar krass aus. Also viel weiter auseinander kann man eigentlich kaum liegen. So geht's aber auch hinten jetzt in die nächste Saison, nämlich Buemi wohl klar, während Prost ja entweder tatsächlich noch ganz aus der Serie kippt oder irgendwo anders Unterschlupf findet. Die Frage ist halt, woran liegt's denn? Ist jetzt der Nico echt so ein schlechter Fahrer oder kam der mit dem Auto nicht klar oder woran hat das wohl gelegen? Ist jetzt auch natürlich nicht so einfach zu sagen, ne?
Ich glaube ganz genau das. Ich glaube, das liegt nicht am fahrerischen Können, sondern am Zurechtkommen mit dem Auto. Prost hat wirklich eine unterirdische Saison gehabt und ich glaube, das lag einfach dran, weil er mit dem Auto nicht zurechtgekommen ist. Fahren, ich sag's nochmal, kann der Junge eigentlich. Buemi, oft frustrierend gewesen. Trotzdem seit Paris, das darf man ihm auch nicht unterschlagen, jedes Mal in den Top 5 gewesen. Aber eben dieser Vergleich, den du ansprichst, einfach schon bei der Punkteverteilung. Renault Edams nochmal 133 Punkte. Prost hat 8 dazu beigetragen, Buemi 125. Das musste erstmal verdauen. Also, ja, ich gönne Nico Prost ja sein Cockpit in der Formel E, aber es hat schon einen Grund gehabt, weshalb er wohl bei Renault Edams eher rausgeflogen ist, als freiwillig gekündigt hatte.
Mhm.
Ich fühle mich immer so schlecht, wenn ich so Fahrer verurteile, weil die können das alle viel, viel besser als ich. Und dann sage ich, du bist schlecht und du bist schlecht und du bist gut, aber ich bin sowieso der Schlechteste von allen.
Also das macht dann nichts. Du bist nämlich in dieser Reihe der Leute, die da verglichen werden, nicht involviert. Ne? Du stehst daneben und beurteilst, wie die anderen in Relation zueinander sind. Das ist total okay, du musst kein schlechtes Gewissen haben.
Okay.
Das war einfach. Nee, das ist natürlich auf jeden Fall so, denn ansonsten wäre wahrscheinlich jeder Sportkommentator komplett einfach nicht mehr zu gebrauchen, denn die meisten Leute, die über Sport reden, haben von dem Sport deutlich weniger Ahnung als die Leute, die ihn betreiben und trotzdem sitzen sie da wie wir, gemütlich auf dem Stuhl und urteilen darüber, ob jetzt jemand gut oder schlecht ist. Ne? Das gehört tatsächlich irgendwie dazu und es können nicht nur Ex-Rennfahrer solche Dinge kommentieren, dann wäre es ja auch langweilig. Die Hämmer, haben ja einen total verklärten Blick, das geht ja nicht, die sind nicht objektiv. Sind wir objektiv?
Gibt's
nicht immer.
Nicht immer. Da gibt's doch in der Formel 1 gerade so ein Riesen, also nicht gerade, aber immer wieder so ein Riesen-Eklat, weil sich Lewis Hamilton drüber aufregt, dass so die Kollegen Damon Hill, Martin Brundle, die alten Formel 1-Hasen, die jetzt in die Fernsehsender gewechselt sind, alle so negativ über ihn reden.
Ja, warum machen die das? Die sind doch nur voll des Neides.
Weil sie nicht so viel gewonnen haben wie Hamilton.
Womöglich, ja. kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Das ist ja in den meisten Sportarten so. Ne? Eine gewisse Expertise will man sich ja natürlich irgendwie holen. Die Leute, die dann aufhören mit Rennfahren oder Fußball spielen oder Tennis oder weiß ich nicht, oder Golf oder so, die sind natürlich komplett prädestiniert dafür. Ne? Die wissen genau, wie es dann drin aussieht, die wissen, wie es funktioniert, die wissen, worauf es ankommt, die haben einfach Erfahrungen und Geschichten. Die sind natürlich lauter spannende Kommentatoren oder Moderatoren für irgendwie solche Geschichten. Und deswegen finde ich das auch total okay, wenn dann Hill oder Brundle oder sonst wer Formel-1-Rennen kommentieren. Aber letzten Endes hat das natürlich auch immer alles eine Kehrseite. Wenn dann jetzt du über Leute sprichst, die erfolgreicher sind als du, es mal warst vielleicht, ja, und ich meine, ist ja nicht so, als hätten die nichts erreicht in ihren Rennfahrerzeiten, aber vielleicht ist man dann schon auch so ein bisschen biased, wie der Brite oder Amerikaner sagen würde, ne? Dass man, ja, ich würde jetzt nicht sagen, neidisch ist, aber ach, keine Ahnung, ob da auch so ein bisschen Missgunst mitschwingt oder so. Ich kann mich da schlecht reinversetzen. Ich habe ja in meinem ganzen Leben sportlich nie was erreicht. Deswegen bin ich da total frei an dieser Front. Für mich ist das eigentlich komplett faszinierend, was die da abreißen. Und ich bin ja eher voller Bewunderung als neidisch.
Wichtig ist nur, dass die in ihrer gleichen Sportart bleiben. Mhm. Hier Olympia, weiß ich noch. Ski Alpin, wer hat kommentiert?
Keine Ahnung.
Paul Biedermann.
Was, wer?
Paul Biedermann.
Was macht der so?
Turnen.
Ach so, keine
Olympiasieger
Ahnung.
Für Germania.
Ja, sowas weiß ich nicht.
Am Reck.
Ja,
ja, Paul Biedermann. Nee, stimmt gar nicht. Der war Schwimmer.
Aha.
Oh, ich erzähle vollkommen Schrott. Paul Biedermann war auch ein Schwimmer, oder?
Ich weiß es nicht. Das sind alles nicht meine Sportarten.
Oh, wie hieß denn der am Reck? Ja, also Paul Biedermann ist auf jeden Fall Schwimmer. Aber wie heißt denn der am Reck? Warte mal, Olympiasieger Deutschland.
Ist aber eine interessante Abzweigung, wo wir jetzt hier gelandet sind.
Fabian Hambüchen!
Ah ja, den kenne sogar ich.
Die sehen aber auch gleich aus.
Den kenne sogar ich.
Ja, die sehen aber auch gleich aus.
Das weiß ich nicht, aber gut, jetzt kann ich mir den anderen besser vorstellen. Aber ist auch total unspannend eigentlich, denn es steht noch aus, wie viele Punkte auf unserer e-Formel.de-Saison-Rückblick-Skala Renault Edams von uns kassiert.
Paul Biedermann hat übermorgen Geburtstag.
Lässt sich nicht beirren, ne?
Ja, was sagen wir, Renault Edams, 7 Punkte von 10? Ich würde die noch ein bisschen, also die sind so auf Augenhöhe mit Jaguar, aber noch so ein, weil Jaguar sich so toll entwickelt hat, würde ich Jaguar ein Mini-Ticken, nur ganz klein bisschen besser einschätzen.
Ja, dann lass uns doch den halben Punkt weniger bei Renault so begründen, dass bei Jaguar einfach der Pfeil nach oben zeigt und bei Renault es diese Saison im Vergleich erstmal eigentlich abwärts ging, ne?
Und jo, dann machen wir's so.
Mit Renault Edams ist ja dann jetzt vorbei, da wird ja dann in Zukunft Nissan draufstehen, da bin ich ja dann auch nochmal gespannt, wie das sich irgendwie auswirken wird. Aber das können wir erst, wenn es wieder losgeht, erzählen, ne? Wenn die Autos rauskommen und wenn die Fahrerpaarungen klar sind und wenn die ersten Tests laufen, Vorsaison oder Preseason, weiß nicht, was zuerst kommt, dann können wir darüber reden, ne? Wie wird das jetzt sein, wenn Nissan vorne drauf steht?
Und es ist auch so verlockend, jetzt schon irgendwie abzudriften in irgendwelche Prognosen. Man muss sich vor Augen halten, das ist halt ein komplett neues Auto. Und eigentlich müsste man sagen, ja, Nissan hat Ressourcen und Audi auch, die werden bestimmt stark. Aber es ist halt ein komplett neues Auto mit einem komplett anderen Batteriesystem und überhaupt, darauf muss dann der Inverter angepasst werden, daraufhin dann der Motor. Es ist wirklich von null eigentlich.
Alles offen.
Alles offen. Ich kenne ein Team, bei dem war alles offen vor dieser Saison. Die haben sich richtig stark präsentiert in Saison 3 und dann waren wir alle gespannt, was in Saison 4 passiert.
Ja, und dann war es gar nicht so viel, wie wir erwartet hatten, ne? Bestimmt sprichst du von Mahindra.
Ja, genau, von denen. Die hatten einen durchaus starken Saisonauftakt und ein durchaus schwaches Saisonende.
Ja. Das stimmt, auch eher so der absteigende Ast, wenn man das über die Saison betrachtet. da hat vor allem der Herr Rosenqvist häufig begeistert. Ne? Ich erinnere mich an viele Qualifying-Runden und die ein oder andere Superpole-Runde, wo einfach der Typ tatsächlich so die Kanonenkugel ritt. Man sich immer gedacht hat, ah, das ist unfassbar, wie der mit diesem Fahrstil solche Zeiten in den Asphalt zimmern kann. Es war tatsächlich einfach immer eine Wonne, dazu zu schauen. Das ist auch eben einer der Gründe, weshalb ich diesen Sport so mag. Und das ist das halt, was ich mir dann so genussvoll angucken kann, wo mir dann auch egal ist, wer dieses Auto fährt, weil ich einfach begeistert davon bin, dass jemand das kann. Das Ding so um diesen Kurs zu prügeln, das ist einfach super. Dafür mag ich den Rosenquist so.
Und jetzt fühle ich mich wieder schlecht, weil ich doch nichts kann. Oh,
du kannst halt
du
andere Sachen.
Sehen.
Jetzt lass
du
den,
müsst, ich, ja. Hier ist ein richtiger Couch-Experte, so ein Sofa-Experte, Sessel, wie nennt man die denn auf Deutsch? Sessel-Experte, ne? Ohrensessel, Couch-Potato.
Ja.
Jemand, der zu Hause sitzt und Bundestrainer ist. Ich liege hier, also wie in so einem Rennauto liege ich schon fast, auf meinem Stuhl mit den Füßen nach oben. Und jetzt erzähle ich dir was darüber, dass Nick Heidfeld nicht so gut mit dem Auto zurechtgekommen ist als Felix Rosenqvist.
Ja, was so schade ist, der Heidfeld ist so ein guter Typ, so ein netter und so ein valider Typ auch. Und über den haben wir ja auch in letzter Saison häufig so Sachen gesagt, wie mit was für einer Weitsicht er fährt und wie souverän er mit mancher Situation umgegangen ist, wo viele andere einfach in eine Kollision gegangen wären, zum Beispiel, ja, mir fällt jetzt gerade kein konkretes Beispiel ein dazu, aber ich erinnere mich, das mehrmals gesagt zu haben, und ich halte große Stücke auf Heidfeld und finde es sehr schade, dass es einfach nach Karriereende aussieht jetzt. Und ja, bin aber auch irgendwie dankbar für die Zeit, die wir mit ihm hatten. Ne? Nicht nur in der Formel E, sondern auch in den anderen Serien. Ich habe ihn immer gemocht. Ich finde ihn nach wie vor cool. Und das ist eben einer von denen, die auch dieses Team mit sympathisch machen, finde ich. Der Rosenqvist und Heidfeld auch als Fahrerpaarung finde ich die sehr spannend. Und Mahindra als Team. Allein wenn Dilbak irgendwie sich über was freut und sich auf die Brust schlägt und mitfiebert, und das ist einfach, ich finde die super. Mahindra ist auch eins der Teams, die ich so einfach super sympathisch finde. Die haben mir auch viel Spaß bereitet. Und gerade Rosenqvist hat ja auch ganz, ganz lange ganz vorne mitgemischt. Ne? Da hat es auch immer so ausgesehen, als könnte da richtig was reißen über diese Saison hinweg. Aber wie du schon gesagt hast, so hinten raus, gerade so ab der Europaphase der Rennen, sah es dann irgendwie alles nicht mehr so richtig gut aus.
Ja, ganz besonders in den Europarennen. Also Rosenqvist, der war, wie du sagst, bis Zürich noch einer der Kandidaten auf den Titel, zusammen mit Jeff und Bert, und nach Zürich dann nicht mehr. Liegt aber einfach dran, weil die vorausgegangenen drei Rennen in Rom, Paris, Berlin absolut unterirdisch waren. Also für das schlechte Saisonende, das Schwache von Mahindra ist tatsächlich einfach nur Europa verantwortlich. In allen Europarennen, Rom, Paris, Berlin und Zürich, hat das Team 16 Punkte gesammelt. Die Hälfte davon allein schon in Zürich. 16 Punkte von den 138. Das ist wirklich, wirklich schwach gewesen. Und da, da hat es eben geknackt am Ende. Ich habe das mal ein bisschen zusammengetragen. Das sind nicht ganz 100%, die jetzt hier rauskommen, weil ich da noch ein paar Kommazahlen vernachlässigt habe. Also Nachkommastellen. 34% der Punkte hat das Team in Amerika gesammelt, Nord und Süd. 32% in Asien. Anmerkung der Redaktion, Asien war einfach nur Hongkong.
Ja, aber zwei Rennen, ja.
Und 32 Punkte da gesammelt. Nochmal zur Erinnerung, 16 Punkte in 4 Europarennen. 22% in Afrika, also known as nur Marrakesch, und 18% in Europa. Also an Europa lag's, das möchte ich damit eigentlich ausdrücken. Mhm. Europa ist schuld, dass Mahindra am Ende in der Teamwertung nur Vierter wurde und dass Rosenqvist von seinen Titelambitionen zurückgepurzelt ist auf Rang 6 in der Fahrerwertung hinter Verdi, Grassi, Bird, Buemi und Abt. Und Heidfeld ist sogar nur Elfter geworden. Und das, obwohl er eben die Chance hatte, an Turvey vorbeizuziehen, weil der im letzten Rennen, also Turvey ist 10., Heidfeld 11., 4 Punkte zwischen denen im Tableau am Ende gewesen, und Heidfeld hätte eben die große Chance und Möglichkeit gehabt, an Turvey noch vorbeizugehen. einfach nur, weil Turvey das letzte Rennen nicht gefahren ist. Aber naja, sei es drum, der Saisonauftakt macht Mut und das Saisonende eher nicht so, aber lasst uns doch einfach an die schönen Erinnerungen mit Madeira Racing, wie es doch beim Berlin E-Prix 2017 so schon heißt, hieß.
Ich hatte mich gerade kurz gewundert, was du da erzählst.
Ja, also mit Mahindra die schönen Erinnerungen im Herzen tragen, die tolle erste Saisonhälfte, wollen wir wieder so sagen, 7 von 10 Punkte, so wie Renault Edams?
Ja, bin ich dabei. Das kann man machen. Gut.
Magst du mir was zu DS Virgin Racing erzählen? Wir gehen jetzt so langsam, nicht nur so langsam, wir sind jetzt schon in den Top 3 angekommen.
Genau, Top 3. DS Virgin Racing, Saison abgeschlossen mit 160 Punkten, Platz 3 der Teamwertung, obwohl sie es tatsächlich gar nicht so einfach hatten. Ne? Also mit Bird und Lynn, erfolgreiche Fahrer, vor allem Bird hat halt tatsächlich an vielen Stellen einfach komplett überzeugt, lange Titelkandidat gewesen und mit lange meine ich bis quasi New York. Da gut musste man natürlich schon so ein bisschen hoffen und Glück haben, dass da tatsächlich irgendwie bis zum letzten New York-Rennen irgendwie noch alles offen gewesen wäre. Das hat sich ja dann am Samstag in New York letzten Endes geregelt, weil einfach da Jeff alles klar machen konnte. Aber Bird, wenn man das jetzt gerade mal schaut, hat von den 160 Punkten 143 alleine eingesammelt und mehr muss man dazu tatsächlich nicht sagen. Ja, Titelkandidat, 2 Rennsiege, 6 Podien, 143 von 160 Punkten eingesammelt, das ist einfach eine ultra krasse Leistung gewesen. Und das, obwohl eben das Fahrzeug, wie wir gerade im Rahmen vom New York E-Prix erfahren haben, mit 13 Kilo zu viel Gewicht auf den Rippen immer eigentlich benachteiligt gewesen ist, wenn es um die lange Distanz gegangen ist. Ja, also mit einem bisschen zu schweren Auto kannst du halt trotzdem auf einer Runde noch was reißen. Aber je mehr von den Runden du fährst, desto mehr wiegt eben dieses Gewicht. Und damit eben diese Punkte rauszufahren und Vizemeister zu werden, das ist schon eine ganz beachtliche Leistung.
Als Fahrer?
Richtig.
Aber ist er ja noch nicht mal geworden.
Ach, ist er ja nicht mal Dritter geworden.
Ja,
genau. Also Vize-Meister geworden.
Vize-Vize,
genau. Also war eine harte Saison, aber eine Top-Leistung. Und auch Dritte in der Teamwertung zu werden, glaube ich, ist eine sehr gute Leistung. Allerdings darf man nicht vergessen, dass das Team auf Platz 2 einfach glatt 100, nicht glatt, sondern sogar mehr als 100 Punkte mehr eingesammelt hat. Das ist nochmal eine andere Schublade. Aber dennoch finde ich, haben die eine gute Saison hinter sich gebracht und eben Bird als Zugpferd für das ganze Team ist einfach das A und O von dem Ding gewesen. Und ansonsten ist ja auch ein bisschen noch was los gewesen mit Teamboss Alex Tai, der dann während der Saison das Team verlassen hat. Zwischendurch ist er dann wie heißt der Mann, der das übernommen hat?
Silva
genau,
Filippi.
Da ist auch Filippi wie der Fahrer, das irritiert mich dann immer. Und
mich auch.
Ist nicht derselbe Typ, soweit ich weiß, ne? Nicht Luca, sondern Sylvain. Und da kommt natürlich dann auch nochmal ein bisschen Durcheinander in so ein Team. Und dann letzten Endes haben wir ja in der, glaube ich, letzten Folge erfahren, dass Virgin DS verlassen wird oder DS Virgin ziehen lässt oder wie auch immer man möchte. Da ist jetzt halt auch nochmal komplett alles neu in Saison 5. Nicht nur Autos und alles zuvor erwähnte, sondern eben auch eine neue Partnerschaft mit Audi zusammen, wo dann auch alles nochmal anders wird. Und so alles in allem, finde ich, war das eine nicht komplett glanzvolle, aber doch sehr starke Saison. Oder siehst du das irgendwie anders?
Mm-mm.
Das hätte ich dir auch nicht verziehen.
Ja, aber wer würde das denn schon anders sehen?
Nee, kann man so sehen, ne? Deswegen würde ich sagen, haben sie auch ein Pünktchen mehr verdient als die Teams vorher, oder? Also jetzt im Vergleich mit Renault und Mahindra, die 7 Punkte kassiert haben, würde ich vorschlagen, kann man Virgin durchaus 8 von 10 Pünktchen geben, oder? Wie siehst du das?
Einverstanden.
Das machen wir so. Und jetzt, Freunde, 262 Punkte und Platz 2 in der Teamwertung und das Team, das den Meister dieser Saison stellt, Tachita, Überraschung des Jahres, oder?
Absolut. Absolut die krasseste Überraschung des ganzen Jahres. Kundenteam Van Redo, wir haben es vorhin schon gesagt, keine eigenen Testtage, auch vorhin schon gesagt. Dazu kommt dann noch ein kleines Budget, dann ist das Team gerade mal 2 Jahre alt, das Erbe angetreten von Aguri, wohlbemerkt, falls jemand Aguri noch kennt. Ja, das ist jetzt die Version 1 gewesen, Version 2 ist der Cheater. Und die hatten eine ganz, ganz bewegte Saison. Fangen wir, wenn wir an Hongkong zurückdenken, damals in den guten alten Zeiten im Dezember 2017.
Das ist ja schon mega lange her.
Pole Position und Platz 2 am Ende im Rennen von Hongkong 1 für Jeff, währenddessen Platz 20 für Lotterer. Und wenn man sich anschaut, wo Lotterer am Ende des Jahres stand, muss man echt
Chapeau.
Die Kappe ziehen. Ja, Chapeau. 11,50. Achso, das versteht man ja gar nicht.
Nee, das verstehen
nur die Patreon-Hörer. Ach man, ich hab während der Aufnahme der letzten Folge war ich noch unterwegs und habe in Frankreich an einer Autobahnraststätte einen Aufsteller gesehen, wo Hüte verkauft wurden für 11,50 und da stand dann groß Chapeau obendrauf.
L50. Sehr gut.
Lotterer mit einer richtig bärenstarken Rookie-Saison. Anfänglich, da gab es 2016 ist das glaube ich schon her, noch so Aussagen von ihm ganz abgeneigt und das ist mehr Philosophie als Sport. Dann hat er es versucht, Probleme mit dem Auto gehabt, sich dann mit den Fahrzeugen allerdings ein bisschen beschäftigt, die ganz schnell verstanden und dann schon in Santiago im Februar diesen Jahres mit Jeff erstmal in diese Superpole eingezogen und dann um den Rennsieg gekämpft. Wirklich ganz, ganz klasse, wie André Lotterer sich entwickelt hat. Der war ganz bedrüppelt am Ende von New York, aber meiner Meinung nach vollkommen unberechtigt. Der hat ein tolles erstes Jahr hingelegt und Jeff ebenfalls umwerfend. Der hat seit 2011 keinen Titel mehr gewonnen, hat schon bei Toro Rosso immer nur gelitten unter seinen Teamkollegen, außer Daniel Ricciardo, mit dem konnte er mithalten und er war auch besser als Kvyat damals, aber trotzdem wurde Kvyat befördert. Ach, ganz verrückte Sache. Ersetzt von Max Verstappen, von einem 17-Jährigen. Also wie demolishing, destruierend kann das denn sein, für einen Fahrer von einem 17-Jährigen ersetzt zu werden? Dann in die Formel 1, Formel E gewechselt. Ich sag's, warum hab ich das denn heute ständig?
Man weiß
Formel E gewechselt, bei Andretti und Virgin nicht wirklich glücklich geworden. Montreal 2017, dann mit Cheetah der erste Sieg. Und jetzt Saison 4 nach einem bärenstarken Jahr mit 4 Siegen in Santiago, Punta del Este nach einem tollen Kampf gegen die Grassi und Paris beim Heimrennen und dem Finalrennen in New York, den er gar nicht mehr brauchte, den Sieg eigentlich, den Titel eingetütet. Klasse, wirklich. Das ganze Team eigentlich als klarer Außenseiter, the Undercats vor der Saison, haben sich gegen die mit den ganz Großen gemessen. Da habe ich wirklich Respekt vor, was Tachida dieses Jahr geleistet hat. Und eine Sache, die ganz entscheidend für den Erfolg war, ist wahrscheinlich der Rookie-Test gewesen. Wie, Tobi, der Rookie-Test? Ja, der Rookie-Test.
Erkläre.
Denn wir haben ja keine Testfahrten gehabt, keine privaten von Tachida. Sonst haben alle Hersteller 15 eigene Testtage und Tachida hat Kundenmotoren bezogen, also keinen eigenen Privattesttag bekommen. Doof gelaufen. Also mussten sie dann ordentlich ranklotzen in Valencia im Oktober. Hatten da insgesamt 3 Testtage. Und dann kam eben in Marokko noch dieser eine Tag mit den Rookies in Marrakesch hinzu, was dann halt im Endeffekt 33,3 Periode% waren an deren Testprogramm, der nochmal oben drauf gekommen ist. Haben da ganz erfahrene Testfahrer reingesetzt, Fred Markowiecki und, och, wie hieß der, James Rossiter, und die haben eben das Auto entwickelt, haben noch Fehler gefunden an der Aufhängung und all sowas. Schade, dass es mit dem Teamtitel nicht geklappt hat. Wäre verdient gewesen. aber volle Attacke im nächsten Jahr. Fahrertitel dieses Jahr eingetütet, jetzt nächstes Jahr Fahrer- und Teamtitel. Who knows? Mit DS, die jetzt ja die Motoren liefern für Tachida im nächsten Jahr, wird gewagt. Aber es ist ja eben dieser Total Reset der Technologie. Alles auf Null. Bleiben wir einfach gespannt. Und Tachida, meiner Meinung nach, meiner bescheidenen Meinung nach, wie ich hier liege in meinem Stuhl, die beste Saison gefahren von allen Teams. 9,5 von 10 Punkten.
Ja, knapp an der vollen Punktzahl vorbei, ne? Also wenn sie jetzt den Teamtitel auch noch geholt hätten, dann hätte man wirklich außer 10 nichts mehr geben können. Aber den mussten sie ja dann am Ende doch noch kurz vor knapp abgeben. Und sind sie, glaube ich, mit 9,5 von 10 einfach mit dem Maximum bedient, was irgendwie erreichbar gewesen ist für sie, ne? Aber Top-Leistung, muss man schon sagen. Und gerade Jeff, wenn man das mal schaut, hat in seiner Formel-E-Zeit eine krasse Entwicklung durchgemacht. Er ist auch einfach ein ganz anderer Fahrer mittlerweile. Ich muss immer dran denken, wie er bei dem einen Monaco-Rennen sich gedacht hat, okay, da ist die Leitplanke, da ist die Straße zu Ende und ich musste durch die Kurve und da ist ein anderes Auto, mir egal, ich fahre einfach trotzdem. Das war einfach komplett Jean-Éric Vergne in der Zeit und der ist ein so viel erwachsenerer und reiferer Fahrer geworden, der hat den Titel einfach komplett verdient, der hat einfach da konstant Top-Leistung geliefert und ja, dann das war schon wirklich einfach so das Beste, was irgendwie ging. An allen Ecken und Enden. Das ist schon ziemlich cool. Ja, und wer ist der Teammeister geworden? Wir wissen es alle. Audi Sport Arp Schaeffler mit 264 Punkten, 2 Punkte mehr eingefahren als Tachida. Kurz vor knapp im letzten New York Rennen den Titel klar gemacht. Und das nach einem echt katastrophalen Anfang dieser Saison. Da lief ja irgendwie gar nichts. Und das fing an bei Disqualifikation von Abt, der seinen ersten Sieg eingefahren hat und dann wieder abgeben durfte, bis hin zu dieser Problematik mit falschen Aufklebern. Das war der Grund für die Disqualifikation. Dann aber eben bis hin zu tatsächlichen Hardware-Problemen mit Invertern, die vor allem die Grassi betroffen haben. Und dann ab Punta del Este haben sie sich dann erholt, in Mexiko gewonnen. Und das absolute Highlight der letzten Saison für Audi und jeden deutschen Formel-E-Fan einfach der E-Prix in Berlin. Das war einfach das Beste, was ging, was man überhaupt erleben konnte. Der Sieg von Abt, schnellste Runde, Pole Position, jede Runde angeführt, 2. Platz für die Grassi. Die haben einfach alles an Punkten abgesandt, was ging, was auch zuvor kein Team geschafft hat. Die Leute standen komplett Kopf, das war halt einfach das Beste, was ging. Das war schon ganz, ganz großes Kino und es war echt cool, dabei gewesen zu sein, das miterlebt zu haben, da war schon richtig Party.
Und am Ende gab es diese ganz furiose Punktejagd gegen Tachida und wurde ja eigentlich auch erst in der letzten Runde entschieden, der Titel. Bei Abt und Buemi war es dann doch noch ziemlich knapp im New York-Saisonfinale. Mhm. Aber es hat gereicht für den Titel in der Teamwertung, wohlgemerkt im ersten Jahr als eigener Hersteller. Ne? Mhm. Die waren ja vorher nur Abt, jetzt sind es Audi und das ist das erste Jahr von Audi gewesen. Und da haben die Höhen und Tiefen des Rennsports erleben dürfen in diesem ersten Jahr. Der Favoritenrolle, die sind sie in der ersten Saisonhälfte absolut nicht gerecht geworden. Man hat die so hoch gehandelt vor dem Jahr. Dann ging gar nichts. Haben die, ja genau, Hongkong 2 und Santiago beides mal 0 Punkte eingefahren. Marrakesch auch nur einen Zähler. Also katastrophaler Saisonauftakt und seit dem Abtsieg aus Mexiko ging es dann aber bergauf. Ja, es gab noch die Gurtgeschichte, die habe ich gar nicht reingeschrieben in der Vorbereitung auf die Sendung. Die Gurtgeschichte von Abt aus Punta del Este, die war ja auch was Kurioses. Also, was ich damit sagen mag, es lief nicht alles nach Plan, ganz besonders nicht in der ersten Saisonhälfte, aber das ist eben Motorsport, das gehört dazu. Und später hat Audi dann aber wirklich überzeugende Leistungen gezeigt. Phil, was sagen wir? Wie viele Punkte von 10 kriegt Audi?
Ich sag mal 9. Oder?
Schlechter als Tachida?
Ja, den halben Punkt ziehen wir ab für den wirklich schlechten Start in die Saison. Und sie haben jetzt tatsächlich sehr Großes geleistet, aber eben nicht konstant von Anfang an. Ja, es war schon ein bisschen holpriger Start. Und da würde ich jetzt dann tatsächlich Tachida den halben Punkt mehr geben. Ansonsten nah am Maximum. Faszinierende Leistung eigentlich.
Bin ich mit einverstanden.
Dann lassen wir das mal so stehen, wa?
Super gut. Mal so stehen.
sind wir durch, also, Freundchen.
Sind wir durch.
Saison zu Ende.
Nochmal, die Punkte. Ich habe ein bisschen mitgeschrieben. Andretti, 2 von 10. Dragon, 6 von 10. Neo, 5 von 10. Venturi, 5 von 10. Jaguar, 7,5 von 10. Renault Edams, 7 von 10. Mahindra ebenfalls. DS Virgin Racing schon 8 von 10. Tachita unfassbare 9,5 von 10 Punkten. Und Audi dann mit 9 von 10.
Unfassbar.
War
mit irgendwas
eine geile Saison.
War eine geile Saison. Es war immer spannend und es ging immer um was. Und es war immer, also es gab auch kein Rennen, das wirklich schlecht war. Es gab welche, die waren nicht so gut wie andere, aber es war wirklich nichts langweilig und bis zum Schluss wieder spannend. Und ich kann das nur empfehlen, nächste Saison das Ganze auch, falls du Zuhörer das nicht in den Saisons vorher schon gemacht hast, einfach von Anfang an und rundherum zu begleiten und immer schön eFormel.de lesen, denn da lernst du vorher, hinterher und zwischendurch nochmal was dazu, was das Ganze nochmal zu einer viel besseren Experience macht, wie man heutzutage sagt, ne? Tobilein, so kann man das wohl stehen lassen, denke ich. Denn das geschriebene Wort von euch Jungs und Mädels, das rundet das Ganze irgendwie nochmal schön ab.
Und noch runder macht das Ganze das gesprochene Wort im E-Pod.
Oh. Dann lass uns doch jetzt nach den weichen Fakten noch ein paar harte Fakten liefern. Ab geht die wilde Luzi.
Der Formel E Fakt der Woche.
Die einzige Konstante in diesem Jahr, der Fakt der Woche. Dieses Mal, die Punkte konnten der Teammeister der letzten 3 Jahre wurden immer kleiner. 270, 268 und in diesem Jahr 264 Punkte für den jeweiligen Champion der Teams. In Saison 1 waren es übrigens 232 Punkte und da gab es auch noch viel weniger Rennen.
Dann lassen wir das mal ausgeklammert. Sonst ist die schöne Zahlenreihe im Eimer, ne? Dann funktioniert es nicht mehr. 270, 268, 264. Aha, okay, interessant. Das heißt, das liegt wahrscheinlich unter anderem daran, dass tatsächlich viel Wechsel auf den Podiumsplätzen letzten Endes war, ne? So viele, viele verschiedene Leute, die auch mal oben gestanden haben.
Ganz besonders in dem Jahr. Mhm. 9 von 10 Teams standen auf dem Podium, alle bis auf Andretti.
Ach, Andretti.
Das macht mich. Bist du auch so ein bisschen emotional geworden? Also einmal heute, aber ganz besonders nach dem Finale in New York? So ein bisschen so, oh, die alte Formel E ist vorbei?
Ja, da haben wir auch drüber geredet, ne? Wir werden schon so ein paar Sachen vermissen, die wirklich auch gut waren. Aber dennoch finde ich, ist die Vorfreude auf die neue Saison und alles, was jetzt dann wieder kommt und der ganze Wandel darum herum, das stimmt mich ebenso positiv, wie es mich ein bisschen traurig macht, dass jetzt diese Ära irgendwie ein Ende gefunden hat. Das kann natürlich dann nochmal kippen, wenn man feststellt, dass die neue Ära nicht so geil ist wie die alte, aber das wissen wir ja jetzt noch nicht. Und deswegen gehen wir einfach davon aus, dass es einfach so famos weitergeht, wie es jetzt die letzten Saisons gelaufen ist.
Sind wir guter Dinge?
Das sind wir doch immer.
Ja, und Nu?
Ja, Nu. Kapitelmarke für Ausklang habe ich gerade gesetzt.
Dann gibt es noch hier den wöchentlichen Hinweis auf Patreon für all die Pappnasen, die noch nicht dabei sind. Was macht ihr eigentlich? Ja, Kinder, genau, es ist Zeit.
Ist die Sendung viel zu schnell vorbei, wenn ihr nicht auf Patreon seid.
Eben, patreon.com/eport, unbedingt vorbeischauen, ganz besonders für die Interviews, die da immer noch hochgepumpt werden.
Oh ja.
In irgendeiner doofen Fließbandfabrik.
Ich muss das ganze Zeug für nächste Woche muss ich noch hochladen.
Unerhört, was da gerade alles passiert auf Patreon. Wirklich, jetzt mal Spaß beiseite. Ich flipp komplett aus.
Ich merk's
schon. Guck mal da vorbei. patreon.com/eport. Und an all diejenigen, die schon dabei sind. Dankeschön.
Dankeschön, ihr seid einfach die Bestesten. Wir mögen euch sehr. Oder wir mögen euch anderen, die ihr nicht bei Patreon seid, natürlich genauso sehr. Fast genauso sehr. Also eigentlich genauso sehr. Jetzt kann ich das nicht mehr so formulieren, dass die Patronaten sich angemessen geliebt fühlen. Ich habe euch einfach alle lieb. Ihr wisst ja, wie es ist, ne? Ah, so schön. So viel Liebe, Sonne und Wärme. Es ist einfach alles so gut, wie es sein kann. Besser wird's nicht. Deswegen sagen wir an dieser Stelle Fast hätte ich gute Nacht gesagt, aber es ist erst 6:30 und es ist hell. Deswegen einen schönen guten Abend und bis nächste Woche. Wir hören uns am kommenden Sonntag wieder. Da ist der andere Tobi wahrscheinlich auch wieder mit dabei. Mal gucken, worüber wir dann sprechen. Im Moment wissen wir es noch nicht, aber ich bin mir sicher, es gibt was zu reden. Bis dahin, tschüss, macht es gut.
Und eine schöne Woche. Tschüss. Und immer schön die Füße ins kalte Wasser strecken.